Wir hören die Schriftlesung, aber bitte bleibt sitzen. Ich glaube, das ist dann noch anstrengender beim Aufstehen. Sind noch alle da? Ja. In Römerbrief steht geschrieben: Zahlt nicht Böses mit Bösem heim, seid auf Gutes bedacht vor allen Menschen, wenn möglich und soweit es von euch abhängt, lebt in Frieden mit allen Menschen. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben bei Mose: Gott spricht, die Rache ist mein, ich will vergelten. Vielmehr, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Ja. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt anhäufen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Gibt es heute überhaupt noch Rache? Wir sind doch so zivilisiert, dass wir nicht einfach jemanden das Messer in den Rücken rammen. Ich sicher nicht. In manchen Situationen allerdings sind wir ein wenig gefordert. Ich erzähle euch einmal die Geschichte vom Karl. Der leitete einen Betrieb und war für den Verkauf zuständig. Karl war lässig und freundlich, ging immer auf die Menschen zu. Er hatte eine Kollegin, die hieß Franziska. Auch frei erfunden, der Name. Die war für die Finanzen zuständig. Sie war sehr genau, alles musste perfekt sein. Wenn Karl also ein Angebot schrieb, musste er es vorher Franziska zeigen und dann bekam er das Schreiben zurück, gespickt mit gelben, grünen und roten Markierungen, Streichungen und Einfügungen. Franziska setzte die Regeln und Karl musste sich beugen, er musste sogar ihr zusagen, sie einzuhalten. Da war einmal eine ganz besonders blöde Regel und der Karl wollte sie umgehen. Aber Franziska schöpfte Verdacht. Sie stellte ihm eine Falle, zu der sie einen Kunden einbezog. Und Karl fiel prompt drauf rein. Er bestritt alles, aber der Kunde bezeugte, dass Karl log. Karl fühlte sich extrem gedemütigt. Dann kam der Tag der Rache, als es einmal um eine Beförderung ging, wo beide zur Auswahl standen. Und da schaffte es Karl, sich auch mit List gegenüber der Franziska durchzusetzen. Die Franziska kündigte und war Karl aus den Augen. Hat ihm das was gebracht? Nein, denn Karl fühlte sich immer noch gedemütigt und das über Jahrzehnte, wann immer er an die Situation dachte. Vielleicht hat er sich ja nicht stark genug gerächt. Habt ihr eine Idee, wie er sich sonst noch hätte rächen können? Vielleicht intensiver? Nicht? Ich will euch ein wenig auf die Sprünge helfen. Horcht einmal gut zu. Was habt ihr schon mal in eurem Leben erlitten? Also, jemand kommt immer zu spät und lässt dich warten. Jemand stiehlt deine Ideen und kassiert den Ruhm ein. Jemand redet schlecht hinter deinem Rücken. Oder für die Kinder, Jugendlichen oder Kinder besonders, jemand macht deine Sachen kaputt. Jemand lädt dich nicht zur Geburtstagsfeier ein. Jemand nimmt deine Ideen nicht ernst. Habt ihr sowas schon mal erlebt oder erlitten? Einmal Wortmeldung, wer hat das noch nie erlitten? Wer hat das schon einmal erlitten, eines von den Sachen? Also zweimal, das fragt gar nicht weiter. Mir ist das alles und noch viel mehr, mir sind noch 20 andere Sachen eingefallen, wie jemand böse sein kann. Im Umkehrschluss heißt das, wir brauchen gar nicht viel nachdenken, wie wir uns rächen können. Das können wir auch ohne nachdenken. Belügen wir uns nicht selbst. Wir können uns sehr wohl rächen. Es liegt nämlich hier ein tiefes Gesetz, dem zugrunde das Gesetz von Saat und Ernte. Wenn ich etwas kaufe, dann bezahle ich. Wenn mir jemand was schenkt, dann bedanke ich mich und bei Gelegenheit schenke ich ihm vielleicht etwas retour. Wenn mir jemand etwas Böses tut, dann fauche ich zurück. Und diesen Gesetzen kommen wir nicht aus. Wir können zwar unseren Groll hinter einer Maske verstecken und das merken wir vielleicht noch nicht einmal, aber es tut uns nicht gut. Jetzt die große Frage, wie können wir denn wirklich Böses mit Gutem überwinden, nicht Böses mit Bösem vergelten, mit allen Menschen Frieden halten? Sind wir etwa Gott, der das kann? Wie können wir sein wie er, nämlich vergebend? Diese Forderung, die Feinde zu lieben, die haben wir schon so und so oft gehört und im Religionsunterricht diskutiert. Aber wie kommen wir in die Praxis? Außer, dass wir eine Maske aufsetzen. Ich stelle die Frage einmal anders. Wo in dieser Geschichte ist hier Jesus? Und diese Frage stellten übrigens auch die Korachiter aus dem Psalm. Wo ist nun dein Gott? Das fragten die Feinde diesen Korachiter, das ist irgendein Stamm in Israel, ja, also diesen Sohn der Korachiter, also kann auch Tochter sein, also jemand, der zu den Korachitern gehört, zu der Familie, der wurde gefragt, wo ist denn nun dein Gott? Und das waren unfreundliche Leute. Und dieser Korachiter, der musste sich das schließlich letztlich auch selber stellen, wo ist nun mein Gott? Ja, wo ist Gott? Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig, die eigene Position zu kennen. Die Position, die mir von Gott zugedacht ist und die gut ist. Welche Rolle habe ich denn, wenn das Böse kommt? Und wie nehme ich diese Rolle ein? Dazu drei Punkte. Der erste Punkt, Kläger sein. Also die Antwort ist, wenn dich das Böse trifft, dann bist du Kläger. Du bist nicht Richter. Du bist nicht Henker. Du bist nicht Polizist, der den Gerichtsbeschluss umsetzt und den anderen ins Gefängnis wirft. Du urteilst nicht darüber, was gerecht ist, wer Schuld und wer Recht hat. Das macht der Richter. Du bist Partei, du bist Kläger. Das ist deine Rolle, das ist die Position, die solltest du einnehmen. Wir haben ja auch gelesen im Neuen Testament, Gott spricht, die Rache ist mein. Also das Amt des Henkers, ja, oder des Polizisten ist mein. Ich will vergelten. Es ist Gottes Recht, sein Job, seine Sache zu rächen und zu vergelten und vorher zu richten. Wenn du also schon beim Henken oder Richten bist, so ist das Problem, du greifst, das ist nicht das Henken selber oder das Richten, sondern du greifst ein in das Recht Gottes. Also du machst eine Grenzübertretung gegenüber Gott, der sagt, das ist meine Geschichte. Ja? Und du überschreitest deine Grenzen und das kann nicht gut sein. Was sollen wir stattdessen tun? Wir sollen Gott Raum geben. Also da ist Gott. Ich lasse ihm den Raum zum Richten und immer, was er tun will. Ich nehme meine Position ein. Dies ist die eine Seite. Da sitzt der Angeklagte da hinten. Ich bin hier, so wie beim Gericht irgendwo. Und ich bin nur der Kläger. Ich bin Partei. Ich bin einseitig. Steht denn in der Bibel irgendwo, dass wir nicht klagen dürfen? Steht nicht, nein. Wir dürfen, sollen es sogar. Der Psalmist macht es uns ja vor. Mein Feind drängt mich, meine Feinde schmähen mich. Das ist Klage. Er klagt sogar über Gott. Wir können sogar Gott anklagen. Warum hast du mich vergessen? Auch Josef klagte, wenn wir diese Geschichte genau lesen. Schon als seine Brüder ihn in die Grube warfen, klagte er. Und als er als Sklave verkauft wurde, vielleicht auch als er ins Gefängnis kam, als die Frau des Pharao ihn verriet. Nun kommen Josefs Brüder und Josef macht nicht alles paletti, sondern er spricht seine Klage deutlich aus. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen. Das ist eine Ansage. Josef schwindelt sich nicht um die Anklage herum. Er bleibt damit auch in der Wahrheit und er bleibt damit vor allen Dingen in seiner Rolle. Meine persönliche Meinung ist, dass Josef in der Grube und spätestens im Gefängnis Zeit hatte, um diese Klage auch vor Gott zu bringen. Sonst hätte er letztlich nicht so freundlich mit seinen Brüdern reden können. Also das Erste, was ich tun soll, ist, ich nehme deine Rolle als Kläger ein, als Partei. Was tut denn so ein Kläger? Er klagt vor dem Richter, vor Gott. Wir dürfen alles sagen und sollen es sogar. Wir erkennen und bekennen das Böse. Wir nennen das Böse böse. Warum? Weil sonst haben wir keine Klage. Ja, also wir müssen das Böse auch böse nennen. Da hilft auch kein kühles Abwägen oder Entschuldigen, zum Beispiel, dass ich sage, ja, der hatte eine schwere Kindheit, ne? Das muss ich ihm ja jetzt verzeihen. Wenn ich Kläger bin, bin ich nicht der verzeiht, zunächst noch nicht, also ich muss diese Rolle voll einnehmen. Ich muss mich dem eigenen, sonst setze ich mich ja auf den Stuhl des Richters, wenn ich gleich sage, der hat ja eine schwere Kindheit gehabt, das muss schon irgendwie passen. Da bin ich Richter, nicht Kläger. Ich greife in Gott ein. Nein, wir stellen uns dem eigenen persönlichen Schmerz. Was hat das für mich bedeutet? Damals, jetzt, welche Folgen hat das für mich? Und diese Fragen, die hindern mich am meisten vor Gott zu treten. Ich komme nämlich damit in die Nähe der Wunde, die das Böse mir zugefügt hat. Ich erlebe den Schmerz vielleicht ein zweites Mal. Viel lieber sehe ich weg. Warum weint eigentlich Josef, als er mit seinen Brüdern redet und sie ihn um Vergebung bitten? War es die Erinnerung an den Verrat in seiner Jugend? War es, dass sich die Brüder auf den Vater beriefen, den Jakob, den Josef so lange vermissen musste, als er in der Fremde war? Oder weinte er über ihre Lüge, ihre aktuelle Lüge, denn sie logen ihn ja an. Sie haben ihm gesagt, dein Vater hat gesagt, du musst uns vergeben. Das war geschwindelt, ne? Also sie haben das irgendwo hervorgekramt, so steht es da. Weinte er darüber, dass die Beziehung zu den Brüdern immer noch tief gestört ist? Der Schmerz hat viele Facetten. Es ist wichtig, sie alle zu nennen, besonders jene, die wir subjektiv als besonders schmerzvoll empfinden. Also der zweite Schritt ist, das Böse zu erkennen, zu benennen und zu bekennen. Wir präsentieren dem Richter, das sind wir nicht selbst, die volle Anklage und der Richter befindet eh drüber, was gerecht ist. Das ist dann der dritte Schritt, ist das Freiwerden. Also wir begannen damit, dass wir den Raum, den geistlichen Raum respektieren, wo ist Gott? Wo bin ich? Wer bin ich? Er ist der Richter. Wir sind die Kläger. Wir stellen uns in die Rolle. Wir haben eine Anklage verfasst. Ich stelle mir das vor wie eine Rolle Papier, wo das alles draufsteht, ziemlich lang, und die übergeben wir dem Richter. Dabei sollten wir darauf achten, dass diese Schrift vollständig ist. Wenn sie nicht vollständig ist, dann behältst du für die Notfälle etwas zurück. Das wird für dich zu einer schweren Last. Was tut nämlich der Richter mit der Anklageschrift? Er nimmt sie entgegen. Das ist das, wovor wir uns ja fürchten. Ja? Der Richter, ich lasse sie los und nehme sie ihr entgegen. Wir geben sie ihm freiwillig. Für mich ist das Bild des Kreuzes. Ich gebe meine Anklageschrift Jesus und hänge sie an das Kreuz. Damit gebe ich mein Recht auf, die Gerechtigkeit anderswo zu suchen, selber zu richten und zu hängen. Ich verzichte auf Rache, das kann ich laut sagen, ich verzichte auf Rache. Das schließt ein, ich verzichte auch auf Wiedergutmachung, ich verzichte sogar darauf, dass der andere sagt Entschuldigung. Ich verzichte auch auf Groll, das hat der Josef auch gemacht. Das kann und soll ich aussprechen und so gebe ich dem Zorn Gottes Raum. Ich sage zu Gott, du bist der Richter auch über ihn. Es ist deine Sache, was du tust, ob du strafst oder barmherzig bist, so wie du ja auch bei mir barmherzig bist. Meine Erfahrung ist, das Loslassen der vollständigen Klageschrift ist schwer. Denn was passiert dann mit mir? Wir haben es ja dem Richter übergeben. Meine Erfahrung ist auch, nur so werde ich frei. Ich werde frei sogar so, dass ich den Feind segnen kann. Sagen, ich vergebe dir. Damit sind wir jetzt bei der Stelle im Römerbrief, die wir gelesen haben. Aus dieser Freiheit heraus. Ich trage es dir nicht nach. Und wenn ich Kraft habe, dann sage ich, das muss ich nicht persönlich sagen, wenn ich das kann im stillen Kämmerlein sagen oder vor einem Zeugen. Ich segne dich mit, Punkt, Punkt, Punkt. Und da kann auch stehen, also es soll nicht stehen, ich segne nicht damit, dass du endlich erkennst, was du alles falsch gemacht hast. Sondern ich segne dich mit dem, was der Heilige Geist mir sagt, mit gutem Tun, mit dem, was seine Bedürfnisse auswählt, was er wirklich braucht, welche Lasten er trägt, seinen Hunger, was seinen Durst stillt, mit dem segne ich ihn. Wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Was daraus noch folgt, so im Anschluss, ist, wir sollen schließlich auch noch widerstehen. Das heißt, gegen eine Lüge widerstehen, die ich in mir Raum gegeben habe. Zum Beispiel, ich habe gesagt, so wie der vielleicht dieser eine Angestellte, der Karl, ich bin immer das Opfer. Ich muss immer das tun, was diese Franziska sagt. Ja? Das ist eine Lüge. Ich bin der Schwache. Ja? Ich kann nicht aus. Deswegen muss ich versuchen, mit Tricks zu arbeiten. Ja? Kommt vielleicht drauf, dass er selber auch nicht ganz gut gehandelt hat. Das sind Lügen, die er sich eingeredet hat, die ich widerstehe dieser Lüge, dass ich der Schwache bin. Und ich ersetze die Lüge durch Wahrheit. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich kann handeln. Ich kann in die Nähe Gottes treten. Gott mag mich. Er will, dass ich ihm alles sage. Ich kann vergeben. Ich kann handeln. Und ich sage die Wahrheit, ich gehöre nämlich zu Gottes Familie. Ich bin Erbe. Ich bin Erbe vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, den habe ich. Ich habe alle Gaben, die ich im himmlischen Reich brauche. Ich bin im Reich Gottes, fähig, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Das ist die Wahrheit. So können wir den Weg mit Jesus gehen und frei werden, zu vergeben und Gutes zu tun. Denn Jesus sagt ja, ich bin der Weg. Zusammengefasst. Wir sind immer wieder herausgefordert und es besteht die Gefahr des Selbstbetruges. Zum Beispiel, dass ich sage, ich werfe ja niemandem etwas vor, ich habe schon lange allen alles vergeben. Ich bin stark und ich bin edelmütig, so wie Josef. In meiner Bibel steht nämlich als Überschrift beim Josef, der Edelmut des Josefs. Ja, ich bin stark und edelmütig, so wie er. Ist ein Selbstbetrug. Unser Job ist es vielmehr, hineinzuwachsen in die Wahrheit, in meine richtige Rolle und damit auch Gott ähnlich zu werden. Vergeben und Freiheit zu erfahren. Vor ihm bekenne ich das Böse als böse, ich klage an und überlasse das Richten komplett ihm. Das befreit mich. Da ist eine Warnung, Warnhinweis noch, wie auf der Packung immer bei den Medikamenten steht, die Nebenwirkungen. Also Nebenwirkungen sind mögliche Kehrseiten. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich klage ihn an, weil ich mich nicht durchsetzen kann, dann ist das auch eine Lüge. Oder ich bin immer das Opfer, das ist eine Lüge, die ich selber mache. Und ich habe diesen Lügen geglaubt. Das ist ein Punkt zum Bekennen und Gott um Vergebung zu bitten. Also da bin ich dann auf der Anklagebank und nicht der andere. Durch diese Lügen habe ich den Platz eingenommen, den ich in der Welt, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Schule haben sollte. Böses mit Gutem vergelten, das ist mehr als Dankbarkeit. Sei bereit hinzusehen, Licht hineinscheinen zu lassen, am besten mit und in Gegenwart von Geschwistern. So können wir das Böse besiegen. Amen.